der Seele. Kavayaha, Gelehrte. Viduhum, Wissen. Sahaiva, das Gleiche. Sadhushu, auf die Geweihten. Kritaha, angewandt. Mokshadvaram, das Tor der Befreiung. Apavritam, geöffnet. Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Genau. Können wir vielleicht ein bisschen eines der Fenster öffnen, vielleicht das eine schöne Nummer. Hier wird klar gesagt, glasklar, dass Anhaftung an eine Sache die Ursache von Knechtschaft im bedingten Leben ist und dass diese gleiche Anhaftung, wenn sie auf etwas anderes gelenkt wird, das Tor der Befreiung öffnet. Anhaftung kann nicht abgetötet werden, sie muss nur übertragen werden. Anhaftung an materielle Dinge wird materielles Bewusstsein genannt und Anhaftung an Krishna oder seine Geweihten wird Krishna-Bewusstsein genannt. Bewusstsein ist daher der Sitz der Anhaftung. Es heißt hier klar, dass wir Befreiung erlangen, wenn wir das Bewusstsein einfach von materiellem Bewusstsein zu Krishna-Bewusstsein läutern. Trotz der Feststellung, dass man Anhaftung aufgeben soll, ist Wunschlosigkeit für ein Lebewesen nicht möglich. Ein Lebewesen hat von Natur aus die Neigung, an irgendetwas zu haften. Wir sehen, dass jemand, der kein Objekt der Anhaftung hat, wie zum Beispiel Kinder, seine Anhaftung auf Katzen und Hunde überträgt. Dies deutet darauf hin, dass die Neigung zur Anhaftung nicht aufgegeben werden kann. Sie muss für den besten Zweck genutzt werden. Unsere Anhaftung an materielle Dinge verlängert unseren bedingten Zustand. Doch die gleiche Anhaftung ist die Quelle der Befreiung, wenn sie auf die höchste Persönlichkeit Gottes oder ihre Geweihten übertragen wird. Hier ist es empfohlen, Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten, die Sadhus, zu übertragen. Wer ist nun ein Sadhu? Ein Sadhu ist kein gewöhnlicher Mann in einem saffranfarbenen Gewand oder mit einem langen Bart. Ein Sadhu wird in der Bhagavad Gita als jemand beschrieben, der sich unerschütterlich im hingebungsvollen Dienst betätigt. Selbst wenn man die strengen Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes nicht einhält, muss man doch als Sadhu angesehen werden, wenn man einfach unerschütterlichen Glauben an Krishna, die höchste Person, hat. Sadhu eva samantavya. Ein Sadhu ist ein strenger Nachfolger hingebungsvollen Dienstes. Es ist hier empfohlen, seine Anhaftung auf den Sadhu oder Gottgeweihten zu übertragen, wenn man tatsächlich das Brahman erkennen oder spirituelle Vollkommenheit erreichen möchte. Auch Sri Chaitanya bestätigte dies. Lavamatra sadhu sanga sarvasiddhi hoy. Schon durch einen Augenblick Gemeinschaft mit einem Sadhu kann man die Vollkommenheit erreichen. Mahatma ist ein anderes Wort für Sadhu. Es heißt, dass Dienst für einen Mahatma oder fortgeschrittenen Gottgeweihten des Herrn Dwaram Ahur Vimukti ist, oder die Hauptstraße zur Befreiung. Mahatsevam Dwaram Ahur Vimukti Tamo Dwaram Yoshitam Sangi Sangam. Dienst für Materialisten hat die gegenteilige Wirkung. Wenn jemand einem groben Materialisten, das heißt einem Menschen, der nur dem Sinnengenuss ergeben ist, seine Dienste anbietet, öffnet sich für ihn durch die Gemeinschaft eines solchen Menschen das Tor zur Hölle. Ups. Das gleiche Prinzip finden wir hier bestätigt. Anhaftung an einen Gottgeweihten ist Anhaftung an den Dienst des Herrn. Denn wenn man mit einem Sadhu zusammen ist, wird der Sadhu einlernen, wie man ein Geweihter, ein Verehrer und ein aufrichtiger Diener des Herrn wird. Das sind die Gaben eines Sadhu. Wenn wir mit einem Sadhu zusammen sein wollen, können wir nicht erwarten, dass er uns unterweist, wie wir unsere materiellen Verhältnisse verbessern können. Er wird uns viel mehr Unterweisungen geben, wie wir den Knoten der Verunreinigung materieller Anziehung durchschneiden und uns zum hingebungsvollen Dienst erheben können. Das ist das Ergebnis der Gemeinschaft eines Sadhu. Kapila Munis erste Anweisung lautet, dass der Pfad der Befreiung mit solcher Gemeinschaft beginnt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskatyade Shatavine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nadvaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
genau den Tisch.
So, das Bhagavad haben sollte niemals unter dem Sprecher lösen. Also das Sprecher sollte niemals höher als das Bhagavad haben seine Sachen. Ich bin so viele Bhagavad haben gehabt. Dann war der Text lesen. Prasangam ajaram pasham atmana kavayo vidhu sa eva sadhu shukrito moksha dvaram apavritam. Dieser Shloka ist eines der Shloka, der das Leben von vielen Devotis verändert hat, als sie sich über diesen Shloka bewusst wurden in ihrem eigenen spirituellen Leben. Ich glaube, wenn wir so nach viele von euch sind vielleicht schon über 5 Jahre im Krishna-Bewusstsein, alle sind fast alle so über 2 Jahre im Krishna-Bewusstsein, wenn man so Bestandsaufnahme macht, wo man so eigentlich ist, muss man manchmal feststellen, dass es noch Anhaftungen gibt an die materielle Welt und diese Anhaftung einen doch in gewisser Weise am spirituellen Fortschritt behindern. Und dieser Vers nun spricht dieses Phänomen an. Ich möchte euch das gleich in der Übersetzung mal lesen. Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Anhaftung ist etwas, was zum Bewusstsein dazugehört. Wo auch immer wir bewusste Lebewesen in dieser Welt finden, werden wir auch Anhaftung finden. Das heißt, dass das Bewusstsein der Sitz der Anhaftung ist. Und anders als normale Sitze, die manchmal leer sind, ist das Anhaftungsprinzip niemals abwesend vom Bewusstsein. Es muss da sein. Du kannst nicht irgendwo ein Lebewesen finden in dieser Welt, das in seinem Bewusstsein nicht die Anhaftung sitzen hat. Das lässt sich nicht finden. Das ist unmöglich. So, diese Anhaftung ist im materiellen Dasein auf eine Sache gerichtet, oder im materiellen Bewusstsein auf eine Sache gerichtet, und im spirituellen Bewusstsein oder spirituellen Dasein auf eine andere Sache gerichtet. In unserem spirituellen Bewusstsein ist es ganz natürlich, dass wir an Krishna haften, und im materiellen Bewusstsein ist es ganz natürlich, dass wir an Maya haften, an das, was nicht Krishna ist. Oder was, sagen wir mal, von Krishna getrennt zu sein scheint. Diese Spiegelung in der Dunkelheit, wie sie im Bhagavatam beschrieben wird. Maya ist eigentlich, oder die Dinge in Maya sind eigentlich auch mit Krishna verbunden. Doch aufgrund des materiellen Bewusstseins glauben wir nicht, dass wir eine Verbindung zu Krishna haben, und trennen sie so von Krishna. Beispiel, was im zweiten Kanto des Bhagavatams gegeben wird, ist ein unglaublich treffendes Beispiel, was unter Umständen jedoch ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Es ist möglich, dass sich die Sonne in einer Glasscherbe oder einer Spiegelscherbe reflektiert und von der Spiegelscherbe oder Glasscherbe dann in die Dunkelheit geworfen wird, in den Schatten geworfen wird. Und so macht es für Kinder vielleicht so erscheinen, als wenn diese Sonne oder dieser helle Fleck, der in der Dunkelheit ist, eine kleine Miniatursonne ist. Macht so Schein, als wäre diese Sonne, die da in den Schatten entsteht, diese Spiegelung der Sonne, eine unabhängige Sonne, etwas, was unabhängig von der Sonne existiert, ein unabhängiger Leuchtkörper. Aber das ist nicht so. Diese Spiegelung in der Dunkelheit hat sehr wohl eine Verbindung zu der ursprünglichen Sonne. Genauso gibt es in dieser materiellen Welt Dinge, die scheinbar von Wert erscheinen und von denen man denkt, sie haben nicht, sind jetzt unabhängig von Gott, aber das gibt es eigentlich nicht. Alles in dieser materiellen Welt bezieht sich oder ist direkt verbunden auf Krishna, so wie die Spiegelung direkt verbunden ist mit dem Original, mit der Substanz, der Vastu. Krishna ist eigentlich die einzige Substanz. Es gibt nur eine Wirklichkeit, das ist Krishna. Krishna ist die einzige Wirklichkeit, aber aufgrund von Maya glauben wir, dass es etwas gibt, was von Krishna getrennt ist, und dass wir getrennte Interessen von denken. Wenn wir getrennte Interessen von Krishna wahrnehmen, dann werden wir zufrieden und glücklich. Aber das ist ein Irrtum, das ist ein Fehler, das ist Maya einfach. So, Krishna-Bewusstsein ist dieses Bewusstsein, durch das alle Dinge wieder in Verbindung zu Krishna gesetzt werden. Krishna-Bewusstsein ist das Bewusstsein, das das ursprüngliche Bewusstsein des Lebewesens ist. Es ist eine Kunst, ein Yoga, etwas, das man trainieren und üben muss. Wir müssen es schaffen, nicht von Maya irritiert zu werden und alles eben in Beziehung zu Krishna zu sehen. Nun, materielle Anhaftung, über die wir heute ein bisschen sprechen möchten, kommen also aus dem materiellen Bewusstsein heraus, dass etwas getrennt von Krishna existiert und getrennt von Krishna zu genießen ist. Ein gutes Beispiel für materielle Anhaftung finden wir im Bhagavatam in der Lebensgeschichte von Maharaj Bharata. Dieses Beispiel ist deswegen von großer Wichtigkeit für alle Devotees in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, weil Maharaj Bharata sich auf einem spirituellen Pfad befand und dann Umstände halber wieder materielle Anhaftung entwickelt hat. Das kann auch im spirituellen Leben geschehen. Man macht auf dem spirituellen Pfad Fortschritte machen, aber nach einer gewissen Zeit entwickelt man wieder Anhaftung. Oder sagen wir mal, alte Anhaftung kommt wieder nach vorne. Ich bin mir darüber bewusst, viele Devotees sehen müde aus von der anstrengenden Lernwoche. Und ich glaube, wir müssen ein Fenster aufmachen. Wenn es den Devotees zu kalt ist, die am Fenster sitzen, können sie sich ja woanders hinsetzen. Aber das gibt nichts Enttäuschenderes für einen, der zur Bar was auf Vorlesung geht, wie wenn er die Hälfte davon nicht mitbekommt. Dann kann man, wird man besser schlafen zu besorgen in der Zeit. Das war einfach zu frustrierend. Nicht? Man hat nicht richtig geschlafen, man hat nicht richtig gehört, also nicht war richtig in dieser Stunde. Nicht? So, wir wollen deswegen für euch alle. Versteht ihr, Maharaj Bharata hatte der Welt entsagt. Er war der König von den wellenumgürteten Ländern. Also alles, was im Ozean war, war sein Eigentum und seine Königsherrschaft. Er hatte einer wunderschönen Frau entsagt. Sehr heavy. Er hatte fast ein Tod gestorben. Er hatte eigentlich Sannyas angenommen. Ist sehr interessant, was in der traditionellen, dass wir uns von dieser Sache mal bewusst werden, in der traditionellen Art und Weise Sannyas anzunehmen. Das müssen wir mal studieren. Da geht der Sannyas-Kandidat, schichtet sich vorher einen Brandhaufen auf und dann legt er sich auf den Brandhaufen hin. Ist noch kein Feuer dran. Und dann steigt er herunter vom Scheiterhaufen. Mental ist eine alte Person noch immer auf dem Brandhaufen. Und dann zündet er es selber an. Und in den prasselnden Flammen, die dann aufsteigen, geht sein altes materielles Dasein, wird in Schutt und Asche versetzt. Dann nimmt er ein Bad in einem Fluss und kommt splitterfasernackt in seinem Geburtstagskostüm, nur bekleidet von den vier Himmelsrichtungen, aus dem Wasser heraus. Muss für einen erwachsenen Mann eine sehr, besonders in einer vedischen Gesellschaft, wo man die privaten Teile stets bedeckt hält, eine sehr erschütternde Erfahrung sein, hilflos wie ein kleines Baby. Und dann kommt der spirituelle Meister und reicht dem Schüler den Kopin. Dann das Untergewand und dann fängt das neue Leben des Sannyasis an. Das hatte Maharaj Bharata vollzogen. Diese Loslösung von dem Alten. Und er ging in den Wald hinein und im Wald nun kam das Schlimme. Sein Bewusstsein richtete sich wieder auf materielle Dinge. Er entwickelte eine unglaubliche Anhaftung an ein Rehkitz. Ganz kurz umrissen, er hatte meditiert am heiligen Gandaki-Fluss und er hatte da so eine kleine Hütte aufgerichtet. Nicht? Der Kaiser der Welt, der allem entsagt hatte. Der saß dort und meditierte, als plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite des Gandaki-Flusses eine Ricke Wasser trank und plötzlich wurde der echote durch den Dschungel das Brüllen eines Löwen, der wohl auf Jagd gewesen ist, müssen wir annehmen. Die Ricke erschrak völlig und setzte mit einem Riesensatz über den Gandaki-Fluss. Aber weil sie hochschwanger war und durch den Schreck ging ihr so ins Nervenkostüm, dass sie ihre Leibesfrucht verlor und sie in das kleine Rehkitz im Fluss landete. Und dann landete die Ricke auf der anderen Seite, schleppte sich noch irgendwo in eine Höhle und verendete dort. So, Maharaj Bharata sah das kleine Rehkitz elternlos im Gandaki-Fluss treiben und sprang in den Fluss hinein, rettete das Rehkitz vor dem sicheren Ertränken und zog es dann auf. Und im Verlauf des Aufziehens entwickelte sich eine sehr starke, zuneigungsvolle Beziehung. Ich weiß nicht, ob manche von euch schon mal Haushunde gehabt haben oder Hausenten, nicht, oder Meerschweinchen, nicht. Es ist durchaus möglich, dass man, dass Leute so starke Anhaftungen entwickeln an das liebe Vieh, Hausvieh oder wie er sagt, Haustier, dass sie mit den Tieren sprechen, nicht, und ihm menschliche Attribute andichten, nicht, wie Vernunft und Intelligenz und Absichtlichkeit und so weiter. Und ich habe bestimmt davon gehört. So, das gleiche geschah nun, leider, muss man sagen, mit Maharaj Bharata. Wenn Maharaj Bharata manchmal das Rehkitz nicht sehen konnte, wurde sein Geist sehr agitiert. Er schien wie ein Geizhals zu sein, der, nachdem er Reichtümer erreicht, bekommen hatte, sie wieder verloren hatte und sehr, sehr unglücklich wurde. Als das Rehkitz also mal weg war, wurde er voller Angst und Sorgen und lamentierte in seinen Trennungsgefühlen. Dann sprach er wie folgt. Jetzt hört ihr mal, wie angehaftet jemand sein kann. Diese Anhaftung sind Symptome dafür, dass das Bewusstsein, was eigentlich auf Krishna gerichtet ist, auf materielle Dinge ist. Es klingt jetzt wie ein Liebeslied. Ich hoffe, dass es für euch nicht zu störend für euer Brahmachari oder Brahmacharini Ashram ist, was jetzt kommt. Es erinnert an all die traurigen Poeten, die mit ihrem Herzblut ihren Liebesschmerz auf welke Seiten geschrieben haben und sie dann dem Herbstwind übergaben. Nicht? Das passiert, diese Infatuation, sagt man dazu, diese völlige Bezauberung passiert meistens, wenn ein Mann seinen Geist an eine Frau ansetzt und, oder eine Frau ihren Geist an einen Mann ansetzt. Nicht? Und der Geist sich dann verhakt in diese arme, bedingte Seele. Und dann fängt man plötzlich an, sehr angehaftet zu reagieren. Der Liebesgott hat 5 Pfeile, die er nacheinander in das Herz eines Verliebten oder einer Verliebten schießt. Und die dann tiefe Wunden in das Herz hineinbringen und dafür sorgt, dass viel Schmerz und viel eben Anhaftung geschieht. Das erste ist einfach diese Aufmerksamkeit, dass man auf die andere Person aufmerksam wird. Der zweite Pfeil, der kommt, ist, dass man dieser Person alle möglichen gottähnlichen Attribute andichtet. Meine Frau oder mein dieser Mann ist absolut nicht normal. Er ist völlig abnormal, also außergewöhnlich. Nicht abnormal sagt man, glaube ich, nicht. Er ist völlig außergewöhnlich, sagt man. Er ist ganz einzigartig und sticht ganz entscheidend aus der Welt des anderen Geschlechts hervor. Also ganz entscheidend. Es ist nicht wie alle anderen. Nicht, das ist denn diese Illusion, die dann eintritt. Und dann geht es noch intensiver. Dann wird Verwirrung ein. Und ich möchte euch die anderen Dinge ersparen, weil ich glaube, es ist zu störend für euch zu hören. Der letzte Punkt ist, dass man völlig absorbiert ist da drin. Und dieses Absorption findet ihr jetzt in Maharaj Bharatas Rede. Allerdings, und ich finde das manchmal sehr erleichternd, sodass man kritisch schauen kann, nicht auf eine Frau gerichtet, sondern auf ein Rehkitz. Maharaj Bharata sagte, wie ein Verrückter. Also sprach weiter wie ein Verrückter. Er sah über seinem Kopf den Mond aufgehen und glaubte im Mond plötzlich den Kopf seines Rehs zu sehen. Er sagte, kann es sein, dass der Mond, der so gütig ist zu einem unglücklichen Mann wie mir, vielleicht gütig zu meinem Reh ist? und das Reh aufgenommen hat, das jetzt von zu Hause weggegangen ist und mutterlos ist. Wie gesagt, also das Reh ist vielleicht im Mond und hat da eine neue Heimat gefunden. Dieser Mond hat dem Reh Zuflucht gegeben, um es zu beschützen vor dem fürchterlichen Angriffen eines Löwen. Und dann wurde Maharaj Bharata total crazy und sagte, der Sohn eines Hirschen, also das Reh, war so ergeben und so mir so lieb. Aufgrund der Trennung von ihm fühle ich jetzt die Trennung, als wäre es die Trennung von meinem eigenen Sohn. Er hatte schon alles aufgegeben, aber er war wieder völlig in dem Bewusstsein drin. Aufgrund des brennenden Feuers dieser Trennung leide ich wie ein Wald, der von Flammen in Brand gesetzt ist. Mein Herz, das wie eine Lilie auf dem Land ist, brennt nun. Ich bin so kaputt jetzt. Und der Mond bespritzt mich mit den scheinenden Nektartropfen, genauso wie ein Freund, einem anderen Freund, der hohes Fieber hat, Wasser auf den Bauch spritzt. Auf diese Weise bringt der Mond mir Glück. Nicht, das könnt ihr vielleicht nicht wissen, manche von euch sind im Ayurveda eher als Patienten bewandert, nicht als direkte Kundige. Wenn ein Mensch hohes Fieber hat, sollte ein Freund Wasser nehmen und mit dem Wasser gurgeln, und dann das Wasser auf den Kranken spucken und dann geht das Fieber weg. Können wir ja mal probieren, die Kraha. Wenn ich das nächste Mal das habe, dann kannst du das machen. Sehr interessante Behandlungsmethode, ne? Die muss also da mit feinstofflichen Ursachen was zu tun haben. Sonst kann man sich das kaum erklären in unserem Kulturkreis. So, das heißt, genauso wie ein Fieberkranker erleichtert wird von den Spritzern, die von seinem Freund kommen, so bin ich jetzt, ich brenne im Fieber der Anhaftung, erleichtert, weil der Mond seine Nektartropfen auf mich runterregnen lässt. Also das muss ja ganz schöne Fantasie haben. Das ist ein Symptom für materielle Anhaftung, die wieder einsetzen kann, wenn jemand auf dem spirituellen Pfad ist. Ich glaube, dass wir in diesem Zusammenhang nicht dass wir in diesem Zusammenhang, weil wir hauptsächlich heute in der Familie sprechen, durchaus sagen können, was wir ganz klar meinen. Die Anhaftung als andere Geschlecht kann auch einen 5-jährigen Brahmachari oder eine 10-jährige Brahmacharini dermaßen in den Schwitzkasten nehmen, nicht, dass man einfach nur noch stöhnt und einfach nur noch sagt, die Frühlingszeit ist ein guter Zeitpunkt, einen Ashram zu wechseln, nicht, und so weiter. Das ist ein guter Zeitpunkt. Das hängt mit kosmischen Gesetzmäßigkeiten zusammen, und so weiter. Nun, ich möchte heute nicht gerne sprechen darüber, dass es nicht unter Umständen vernünftig ist, einen Ashram zu wechseln. Vielleicht ist es das Vernünftigste für manche. Was wir auf alle Fälle vermeiden müssen, wenn wir spirituellen Fortschritt unser eigen nennen wollen, ist die Anhaftung an etwas, das getrennt von Krishna für unseren Sinngenuss erscheinbar. Nicht? Wir müssen das unbedingt vermeiden. Dein spiritueller Fortschritt kannst du messen daran, wie sehr du die Anhaftung an das andere Geschlecht verlierst. Du kannst richtig in dein Herz ein Thermometer hereintun. Und sehen, wie heiß das da ist in dieser Angelegenheit. Nicht? Um herauszufinden, wie fortgeschritten du bist. Und wenn du merkst, oh, es ist ganz schön Temperatur hier drin. Ist ja ganz schön, ist ja beachtlich stärker als normal. Dann musst du sehen, was du tun kannst, damit die Temperatur wieder auf das Normale runterkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Im materiellen Bewusstsein denken wir, diese Temperatur sei schön. Endlich passiert mal etwas. Mein Herz fängt an zu bubbern. Es ist nicht mehr so langweilig und abgedroschen, mein Leben. Ich fühle mich wie der Gitarrist der Rolling Stones, als er nochmal verliebt war. Er war schon 50 Jahre alt, aber jetzt springt er wie ein junges Kalbsbohlen auf der Bühne herum. Endlich, da ist die Lebenskraft. Für den Menschen im materiellen Bewusstsein ist es, der empfindet es als fantastisch, verliebt zu sein, weil er so viel Energie dadurch kriegt, nämlich die Energie der Leidenschaft. Ein Mensch, der sich nicht in die Gänge kriegt und plötzlich verliebt ist, kriegt sich plötzlich total in die Gänge und ist zu Höchstleistung in der Lage. Er kann alle Abhänge im Wettlauf bei der Olympiade, nicht? Er kann unglaublich Tore schießen, nicht? Kann unglaublich wirtschaftlichen Fortschritt machen, hat plötzlich etwas, wovor er leben kann, nicht? Aber im spirituellen Bewusstsein ist das nicht das Ziel unseres spirituellen Lebens. Wenn wir diese Antriebs, wir brauchen eine andere Antriebsfeder, nämlich Attachment oder Anhaftung für Sri Krishna, die uns vorangeht. Und wenn wir, sagen wir mal, diese Anhaftung nicht entwickeln, sondern andere Anhaftung, dann betrügen wir uns eigentlich selber. Eigentlich sind wir dann wie Menschen, die an einen großen Schatz gekommen sind, aber ihn nicht öffnen oder erschließen für sich selber. Da müssen wir sehr, sehr drauf achten. Es lässt sich unglaublich, auch im spirituellen Leben, lassen sich trügerische Illusionen sehr leicht in unserem Bewusstsein nieder, welches ein Sitz der Anhaftung ist. Und wir mögen manchmal durch diese Anhaftung eine Art neues Leben empfinden und eine Art Antriebskraft empfinden. Aber wir sollten nicht denken, dass dies eine spirituelle Antriebskraft ist. Wenn wir allerdings in einem Grihastha Ashram sind und wir dort durch den Grihastha Ashram eine, sagen wir mal, eine Inspiration finden, Krishna mehr zu dienen, dann können wir davon ausgehen, dass diese Arrangierung gut war und uns helfen kann, unsere Anhaftung an Krishna zu gewinnen. Ein Grihastha Ashram ist dann vollkommen und dann heilig und nicht als materiell anzusehen, wenn in der Verbindung zwischen Mann und Frau eben ein größerer Enthusiasmus auftritt für spirituelle Dinge. Wir haben große und wunderbare Beispiele in unserer Bewegung von unseren Grihastha Mahajans, die als Grihasthas weitaus niceren Service ausüben. Wie unser Tempelpräsident hier in Vishwadev Prabhu, ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir diese Titel hier noch einbehalten, aber nicht, das sind gute Beispiele, die wir haben. Wir haben Beispiele von sehr nicen Grihastha Devotees, für die diese Arrangierung sehr, sehr gut war, und wir sollten uns niemals das in einen Topf werfen mit dem, was unter materiellen Anhaftung verstanden wird. Aber heute in dieser Vorlesung möchte ich einmal ganz besonders diesen Punkt herausbringen, denn an dem nervösen und sympathischen Lachen, was mir entgegenkam, als ich sagte, dass wir heute über materielle Anhaftung sprechen und dass das manchmal auch vorkommt unter geweihten Krishnas, an diesem nervösen Lachen habe ich erkannt, dass es ein Thema ist, was durchaus von Relevanz bei euch ist. Nicht? So, was machen wir mit dieser Anhaftung? Zunächst einmal, diese materielle Anhaftung ist unser Karma. Es wird ganz schwierig sein, diesen Anhaftung zu entgehen. Es gibt karmisch gesehen nur ganz, ganz wenige Personen, die von dieser Anhaftung in diesem Leben einigermaßen frei sind. Ganz, ganz wenige. Deswegen ist es so, wenn ihr zu einem nur zu einem ganz normalen Astrologen kommt und euch das Horoskop geben lässt, wird er sofort sagen, du musst heiraten. Das ist doch ganz klar hier in den Sternen zu sehen. Also, du machst mir Spaß, dass du noch nicht verheiratet bist. Die westliche Mentalität denkt, also sie könnte befreit werden in der Art von 0,0. und so weiter. Nicht so, so wird das jeder, auch nur mittelklassige Astrologe euch sagen. Nicht? Auch dass Maharaj Bharata zu Fall kam und wieder diese materiellen Anhaftung entwickelte, ist sein Karma gewesen. Hier heißt es im Sanskrit Karmani, no. Svarabdha Karma. Das ist der Grund, warum Maharaj Bharata fiel. Er erntete die Ergebnisse auf seine nicht mehr sichtbaren, fruchtbringenden Tätigkeiten. Er hatte in der Vergangenheit Tätigkeiten ausgeübt, die ihn sicherlich zu dieser karmischen Anhaftung hinbrachte, sodass er wohl sozusagen allem schon entsagt hatte, aber er war einfach noch nicht, das war noch nicht so weit und er kam deswegen nochmal an seine Anhaftung hin. Nun macht man, nun wirft Srila Prabhupada eine wichtige Frage auf. Eine Frage, die bestimmt im Geiste von all meinen Zuhörern heute auch ist. Heißt es nicht, dass man durch Krishna-Bewusstsein seinem Karma entgehen kann? Sagt nicht Krishna in der Bhagavad Gita, Sarva Damang Parijaja, Mang Ekang Sharanam Raja, Raja, was ist denn da? Aham Twam Sarva Bhavi Yog und so weiter und so fort. Moksha Yishami Mashuja. Unser erster Vers im Bhakta-Kurs, was ist aus dem geworden, der heute Morgen ganz vergessen worden ist? Krishna sagt doch, gib dich einfach mir hin und ich werde dich vor den karmischen Auswirkungen beschützen. Und wie ist es mit dem Vers aus der Brahma Sanghita? Kamani Nirdahati Kintu Chabakti Bhajam. Das sagt, für den Devoti wird das Karma weggenommen. Warum sagst du heute Morgen, Sashinandan Swami, dass diese Anhaftung, diese materielle Anhaftung, ich spreche nicht vom heiligen Grihastha Ashram, wie unsere guten Beispiele. Nicht? Ich spreche von diesen materiellen Anhaftungen, von denen jeder sehr wohl weiß, wenn er sich ganz kurz mit der Dekoration der Ehrlichkeit schmückt. Nicht? Das geht doch weg. Warum sagst du, das ist Karma? Und das ist fast nicht zu ergründen und fast nicht zu erschließen. Bist du uns den ganzen Tag unter unser spirituelles Leben versäuern? Sind wir deswegen hierher gekommen? Das ist die Frage. Und diese Frage ist berechtigt. Ich glaube, jeder Devoti, der einmal, sagen wir mal, mit seinem, der hier ist, weiß sehr wohl, dass er einen Lebensweg eingeschritten hat, einen Schritt, einen Weg, der zurück nach Hause, zurück zu Krishna geht, der schwierig ist, der rutschig ist. Ihr müsst mal da oben spazieren gehen in dem Wald, da gibt es diese spiegelglatten Eisflächen, die wie Holiday on Ice erscheinen, nicht so glatt. Jeder von uns weiß sehr wohl, dass es ein schwieriger Weg ist. Jeder von uns weiß sehr wohl, dass die Anhaftung und diese Weltlichkeit unglaublich verbreitet sind, auch in unserem Bewusstsein auch. Und wenn wir denn deswegen hören, wir müssen frei werden von Anhaftung, sinkt unser Kopf manchmal auf die Brust und wir denken, es ist fast nicht möglich. Gestern wieder hatte ich ein Telefonat erhalten von Devotis und der Devoti hat mir gesagt, ich bin so angehaftet, die Anhaftung als andere Geschlecht, die rumort so stark in meiner Brust, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will jetzt nicht gerade in die fragwürdigen Etablissements aufsuchen, aber ich bin kurz davor, also mein Geist war schon 20 Mal da. Nicht? Und so weiter. Gerade gestern. Ich glaube, es ist sehr realistisch, dass wir von diesen Dingen hören. Nicht? Und wir wissen in unserer Bewegung, wenn wir ehrlich uns umblicken, dass es sehr oft wie bei den 10 kleinen Negerleins, wo immer einer mehr weg war, bis schließlich nur noch einer da war. Jetzt waren es nur noch 9, kennt ihr wahrscheinlich von der Kindheit, mit 10 kleine Negerlein, 10 kleine Negerlein. Nun war es nur noch 8, nicht? Und die wurden immer, einer wurde dann vom Krokodil verschluckt und der andere von der Schlange. Und Also, nicht? So ist es auch im spirituellen Leben. Diese Lust, Zorn, Neid, Gier, das sind wie Krokodile und Schlangen, die schon manche von uns weggeschluckt haben. Nicht? Die spirituellen Meister führen so eine Abwesenheitsliste. Nicht? Da ist, auf der einen Seite sind die, die noch aktiv sind, und auf der anderen sind die, die kurz eine Abwesenheit bekannt gegeben haben, um noch kurz Lande der Anhaftung zu erleben. Nicht? Das ist eine Abwesenheitsliste, gibt es durchaus. Wir müssen sehen, dass wir auf der richtigen Liste bleiben, Prabhus und Madhusis, und nicht plötzlich wupp, auf den 10 kleinen Nägelein-Liste sind. Nicht? Jetzt sind nur noch 7. So weiter. So, was können wir machen? Was sagt ihr? Ist es möglich, eurem Karma zu entgehen? Ist es überhaupt wünschenswert, dem Karma zu entgehen? Wie seht ihr das? Ist es überhaupt ein Thema, was Relevanz hat? Oder trifft es nicht zu fürs virtuelle Leben? Ich kann auch eine tolle Krishna-Geschichte erzählen. Das mache ich zum Schluss. Ist relevant. So, was macht ihr? Wir müssen also wir müssen das Vertrauen zunächst einmal entwickeln, sagt Gaura Shiromani, und dann müssen wir ganz bei Krishna Zuflucht suchen, nicht bei anderen Dingen. Das ist eine sehr intensive Antwort. Das Beispiel für das, was Gaura Shiromani sagt, ist Draupadi, die, als sie so bedrängt wurde von den Männern, die sie ausziehen wollten in einer öffentlichen Versammlung, die plötzlich beide Hände in die Luft warf und so Zuflucht suchte bei Krishna. Das ist ein Beispiel für Mangikang Sharanam Raja, also für jemanden, der ausschließlich bei Krishna sucht. Die hat sich nicht mehr mit einer irgendwo festgehalten und auf den Boden geworfen, lasst mich, und ihre Ehemänner angepflegt, doch etwas zu machen. Und für eine Frau öffentlich entkleidet zu werden, das war wie der Tod für eine Frau. Das hätte sie nie wieder. Das hätte ihre Psychologie total zerbrochen in der vedischen Zeit. War eigentlich wie der Tod. Krishna hat sie dann beschützt. Also, du schlägst ja ein sehr schwieriges. Das kommt mir sehr schwierig vor, was du sagst, so was irgendwann ist. So weit bin ich nicht. Von der Idee. Nee, eine Antwort auf einmal. Ja, gut, was haben wir noch für Antworten? Krishna-Karma. Wir müssen das krishnaisieren, dass wir unsere Situation einfach spiritualisieren. Das ist auch eine sehr, sehr gute Antwort, die ein normales, dadurch, dass der Devotee alles in Krishnas Dienst stellt, seine Lebenssituation in Krishnas Dienst stellt, wird sie dadurch spiritualisiert. Es mag äußerlich so aussehen, wie ein normales Leben, aber es ist doch was ganz und gar. Hochzeit ist dann ein intensiver Knutschkuss angesagt, ne? Nee, sollte jetzt also, und das ganze Feld jodelte auf und you know, jetzt muss der obligatorische Ehekotz kommen, nicht? Und so weiter. Und man hörte, man sah richtig die Devotees, die neu verwählten Devotees, die also wirklich, einer machte fast so, weil ein bisschen jung und kam wohl aus einer rebellischen Vergangenheit, nicht? Und wollte das nicht machen, weil das ist nicht eine gewöhnliche Ehe, die auf Sinnbefriedigung basiert, nicht? Also, das war hier. Was haben wir noch für Antworten? Ja. Sie zu verdrängen und dann wollte sie. Also ich denke, sagt Nigra, wir sollten ehrlich miteinander sein, wenn die Anhaftung da sind, sollte man dazu also mit, sie nicht verdrängen. Und sich für heiliger halten, als man ist. Ja, man sollte aber nicht gleich, man sollte nicht, das heißt, glaube ich nicht, ich kenne dich ja, du wirst damit nicht sagen, man sollte jetzt dazu stehen und zack, jetzt alles tun, was in dem Geist so präsent ist an verschiedenen Plänen für Sinnbefriedigung. Und man sollte damit umgehen. Es stimmt, wenn man etwas verdrängt, das ist wie Zombies, die man unter die Erde steckt und dann kommen sie aus dem Sarg raus. Jetzt habe ich dich, Kleiner, und dann schnappen sie ein, nicht? Wir müssen einen höheren Geschmack entwickeln, dann kommen die anderen Anhaftungen gar nicht mehr so hoch auf diese Art und Weise. Das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita. Man kann die Anhaftung ans materielle Dasein nicht aufgeben, wenn man jedoch einen höheren Geschmack entwickelt, wird es sehr leicht. Er hätte nicht den höheren Geschmack gehabt, ja. Ja, hat Maharaj Bharata nicht den höheren Geschmack gehabt und hat zu früh dem Königreich entsagt? War das, was wir hier daraus lesen müssen? Und wo sind wir? Natürlich sofort die Münchner Frage, nicht? Im Vergleich. Maharaj Bharata Fehler, jetzt finden wir Fehler an den großen Seelen, also er hat sich freiwillig für die Sinnbefriedigung entschieden. Ich wiederhole neugierig, auch wenn ich, was ihr sagt, ich gebe zu manchen noch einen kleinen Kommentar, aber ganz in der Spur dieses Gesagten, um das noch deutlicher zu machen. Und die Madhavis sind gar nicht betroffen von dieser Thematik und schweigen deswegen höflich. What to do, Nandi Mukhi? You went to listen to others. Da, so kann man sein Karma also überwinden. Wer die Anhaftung auf Sadhus richtet, kann sie verlieren. Die materielle Anhaftung. Mhm. Wenn man jedoch nicht richtig situiert ist, kann man diese Anhaftung nicht auf Sadhus richten und einen höheren Geschmack entwickeln. Also ich glaube, dass wir hören jetzt ein bisschen aus dem Thema heraus. Es ist gibt eine Tendenz der Stimmen, die hier war, man muss da spirituell durchgehen und es so machen. Ich weiß, dass es in dir rumort und brüllt, das ist sehr schön und gewünscht auch. Aber wir werden hier das Forum abschließen und ich werde mal kurz meine Vorlesung zu Ende bringen und dann können wir ja das noch weiterbringen. Als Prabhupada kommentiert, dass Maharaj Bharata aufgrund seines Karmas gefallen ist, machte er noch einen weiteren Kommentar. Er sagte, es mag so erscheinen, als wäre Maharaj Bharatas Herunterfall vergangenes Karma gewesen. Doch das wurde dem Bharata gegeben, diese Situation, um ihn zu rektifizieren, zu berichtigen und ihn so zum reinen hingebungsvollen Dienst zu bringen. Aufgrund einer Nachlässigkeit mag ein Gottgeweihter für kurze Zeit bestraft werden, doch er belebt sich dann wieder. Er wird dann wiederbelebt. Also mit anderen Worten, Krishna nimmt dieses Karma, dieses unvermeidliche Karma. Wir erleiden dann da, oder wir sehen dann noch einmal die Spur unseres Karmas. Aber das bringt uns zu Krishna. Ich habe mit vielen unserer Grihastas gesprochen, unserer Grihastha-Ehepaare, und gesagt, was sind deine Erfahrungen nach all den Jahren? Wie siehst du das? Ich möchte profitieren von deinem Leben. Ich habe diese Erfahrung, bin da nicht durchgegangen in diesem Leben. Wie siehst du? Und sie sagt, du weißt, das läuft durch verschiedene Phasen hindurch. Erstmal große Anziehung und große, man denkt, das ist also wirklich die Lösung. Dann kommt die zweite Phase, dass man merkt, oh, die andere Person hat nicht gottähnliche Eigenschaften. Es ist eine bedingte Seele, wie ich auch. Nicht? Und man verliert, man kommt zu dieser Ernüchterungsphase. Und dann kommt die dritte Phase, dass man sich findet auf einer spirituellen Ebene und Krishna weiß, es gibt nur Krishna. Wir würden nicht zusammen sein ohne Krishna. Wir müssen Krishna dienen in unserer Beziehung. Das ist eine Möglichkeit, um Krishna besser zu dienen. So sagen meistens gute Grihastas und die verlieren dann ihre Anziehung auch nach einer gewissen Zeit. Es ist also gut für sie, durch diesen Ashram durchzugehen und dann diese Erfahrung haben und zu sagen, ich habe es gesehen, ich habe es erlebt, ich bin auch ernüchtert von meinen damaligen Vorstellungen, aber ich bin jetzt mehr fixiert im Krishna-Bewusstsein. Das macht Krishna so machen. Es braucht nicht unbedingt so zu sein, dass man den Ashram wechselt. Krishna kann auch andere Erfahrungen geben, wo der Devoti für gewisse Zeit fast in einem Flau ist, in einer Flaute. Flaute ist Norddeutsch, das kann wieder keiner verstehen. Das heißt so in einem dunklen Loch, dass man einfach mal diese Zeit hat, wo man, und dann kommt plötzlich die große Entschlossenheit, sich Krishna mir hinzugeben. Ganz persönlich merke ich das in dieser Zeit. Diese Zeit ist eine sehr wichtige Zeit für mein eigenes Krishna-Bewusstsein, wo ich nach 26 Jahren Marathon nach vorne mal zurückblicke und sehe, was ist jetzt nicht so hinter dir in dem Sinne, was hast du erlebt, in welcher Gemeinschaft, von welchen Menschen befindest du dich und so weiter und so fort, eine gewisse Art Inventur, und der ganze Tag ist mit Chanten und Lesen verbracht und manchmal ist es so, dass es sehr schwierig ist, sich zu fixieren und man wirklich einen flauen Tag hat, wo man wirklich den Geist kaum konzentrieren kann auf die heiligen Namen und auf die Weiter. Und am nächsten Tag merkt man plötzlich, das war gut. Jetzt habe ich wieder abgeschlossen mit einer Maya, mit einer Situation. Und jetzt geht es mit voller Kraft voran. So ist es auch im spirituellen Leben. Dass manchmal die Bodhis für kurze Zeit, wie Prabhupada sagt, bestraft zu sein erscheint. Das sieht so aus wie schlechtes Karma. Aber Krishna gibt es, um den Devoti zu berichtigen und ihn zu reinen, hingebungsvollen Diensten zu bringen. Während unseres Lebens sollen wir nicht so hysterisch reagieren, wenn wir manchmal down sind und erhebliche Geschmacksdefizite haben. Nicht? Wir sollen nicht so besorgt sein. Das ist, was Krishna unter Umständen gibt, er uns auf diese Seite noch und weise die Restspuren unseres Karmas und wir leiden richtig und werden ein bisschen durchgeschüttelt, um dann danach mit voller Kraft voranzugehen. Das ist bei Bharata Maharaj so. Ihr wisst ja gar nicht, er wurde noch geboren als Reh, er verstarb unglücklich und dachte ans Reh und wurde nochmal ein Reh und dann kam er in Glanz und Glorie heraus. Er kam total raus, er war selbstverwirklichte Seele. Es ist sehr, sehr schön, das zu lesen, wie er rauskam. Das kommt noch alles. Ich habe es auch dann zum Schluss, um das erfolgreich zu... Hier wird gesagt, seine Brüder waren sehr, sehr gemein zu ihm und gaben ihm nur schlechtes Essen, als er dann wiedergeboren wurde. Oh, Ölkick, Kuchen, so zerriebene Krümelreis, Getreide, die von Würmern angenagt war und so weiter. Aber er akzeptierte das, als wäre das Nektar. Er war niemandem gegenüber böse und aß sehr glücklich. Maharaj Bhata war also kam, das sagt Prabhupada hier, das ist die Stufe des Paramahansas. Samaduka Sukam Diram Somrit Vaivakalpate. Wenn man über allen Dualitäten steht, dann wird das Glück und Leid dieser materiellen Welt nicht weiter erheblich. Man ist dann fit für Amritattva oder ewiges Leben. Bharata Maharaj war entschlossen, sein Business in dieser materiellen Welt zu beenden. Und ihm war die Welt der Dualität gleichgültig. Er war völlig im Krishna-Bewusstsein und Gutes und Schlechtes, Glück und Leid erschien ihm nebensächlich. Man muss verstehen, dass in der materiellen Welt der Dualität zu denken, dieses Gut oder das Schlecht einfach nur ein Hirngespinst ist. Jedoch sollte niemand dieses Bewusstsein imitieren. Man sollte tatsächlich auf der spirituellen Ebene der Neutralität situiert werden. Nicht? Und Bharata Maharaj ist ein gutes Beispiel dazu. Er wurde nochmal angehaftet, musste sogar nochmal wiedergeboren werden, zweimal nochmal, und dann hatte er die Erfahrung und löste sich ganz vom materiellen Dasein. Allerdings, das ist der allmähliche Weg. Das ist der normale Weg. Wenn ihr jedoch einen schnellen Weg hören wollt, dann hört gut zu. Wenn ihr nicht eure Zeit, sorry, jetzt kommt der Sanyasi voll durch. Wenn ihr nicht eure Zeit vergeuden wollt, hört gut zu. Alles aus den Schriften belegbar, was er jetzt sagt. In diesem Text heißt es, jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Wir hören im Text von Maharaj Bharata, der seine Anhaftung sozusagen durchlebte, nichts von einer selbstverwirklichten Seele, der er sich hingab. Wir hören nicht davon, Er zog sich zurück in die Einsamkeit. Das ist alles, was wir hören. Und da kam plötzlich das Rehkitz vorbeigelaufen. Und dann war es geschehen mit ihm. Brauchte nicht diese äußere Ursache. Es war schon innerlich, muss diese Anhaftung da gewesen. Dies ist ein Beispiel von Maharaj, was uns Bharata gibt. Ich möchte euch hier einen Text lesen, den Prabhupada über diesen schnellen Weg spricht. 3, 7, 19, für diejenigen, die es nachlesen möchten. 3, 7, 19. Ich möchte euch noch bitten, eine letzte Anstrengung in eurem Konzentration zu machen. Wir sind dann gleich durch. Es ist sehr kurz und das schafft ihr noch. Indem man den Füßen des spirituellen Meisters dient, wird man befähigt, transzendentale Ekstase im Dienst des Herrn, der Persönlichkeit Gottes zu entwickeln, der ein unversöhnlicher Feind des Madhu-Dämons ist und dessen Dienst alle materiellen Leiden besiegt. Die Gemeinschaft eines echten spirituellen Meisters, wie die des Weisen Maitreya, kann bei der Erreichung transzendentaler Anhaftung an den unmittelbaren Dienst des Herrn von absoluter Hilfe sein. Es ist absolut, nicht relativ, sondern absolut. Der Herr ist der Feind des Madhu-Dämons, oder mit anderen Worten, er ist der Feind der Leiden, seines reinen Geweihten. Das Wort Rati-Rasa ist in diesem Vers bedeutsam. Dienst für den Herrn wird in verschiedenen transzendentalen Rasas geleistet. Neutral, aktiv, freundschaftlich, elterlich und ehrlich. Ein Lebewesen auf der befreiten Stufe des transzendentalen Dienstes ist für den Herrn, fühlt sich zu einem der oben erwähnten Rasas hingezogen. Und so weiter und so fort. Es geht hier darum, in der Gemeinschaft eines echten spirituellen Meisters Service zu tun und dadurch die transzendentale Anhaftung zu entwickeln, transzendentale Ekstase sogar, die uns verhilft, frei zu sein von diesen materiellen Anhaftungen. Wenn ein Devotee diesen Dienst macht und diese Sache versteht, dann wird er mit Sicherheit nicht durch diese schwierigen Phasen seines Lebens hindurchgehen müssen. Vielleicht wird er für kurze Zeit durchgehen. Er kann, das ist sehr wichtig, sich richtig situieren, ob das im Grihastha Ashram ist, oder im Sannyasa Ashram oder Brahmachari Ashram. Das ist dann nicht mehr erheblich. Diese Situation ist sehr wichtig, denn wir haben immer wieder festgestellt, dass wenn jemand nicht richtig situiert ist, dann fehlt ihm einfach so etwas wie jemand, der im Winter, der mag noch so enthusiastisch sein, aber der braucht eine Winterjacke wie Nigraha, so eine schöne aus Islandwolle gestrickte. Das braucht man. Man kann nicht jetzt jemand sagen, du hast ja eine schöne Winterjacke, du bist ja nicht enthusiastisch. Nein, die Winterjacke brauchen wir unter Umständen, nicht, um warm durch die Gegend zu kommen. Wir müssen da einfach sehen, wo ist unsere Ashram-Sache. Das ist nicht der Punkt. Ashram-Frage ist in einer spirituellen Heirat auch völlig zweitrangig. Erstrangig ist, dass man zum Beispiel den Ashram gute Grihastha, dass den Ashram als ein Dienst ihrem spirituellen Meister und Krishna gegenüber. Die haben da, das ist Service für Krishna. Kein Problem. Nicht? Die sehen es nicht als eine materielle Anhaftung. Aber es kann halt sehr leicht auch geschehen, dass materielle Anhaftung sich regen in diesem Ashram und wenn man und so weiter und so fort und so, muss alles sehr balanciert präsentiert werden. So, deswegen würde ich sagen, Grihetako, Vanetako, Sadahari Boledako. Ob du ein Grihastha bist oder Grihetako, oder im Wald lebst als Vairagi, als entsagter Mönch, schände die heiligen Namen des Herrn und fixiere dich auf den Dienst deines spirituellen Meisters. Versuch mit dieser großen Seele Kontakt zu haben und versuch von ihm vor allen Dingen, dass den Rasa-Kata, das Kata zu hören, wo du Rasa bekommst oder Wohlgeschmack, den Bhakti-Rasa bekommst. Nicht? Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Kata uns wünschen von unserem spirituellen Meister, dass er uns so, dass wir seine Predigten hören und wir auf die wir das Bhagavatam am Hals, wofür das Bhagavatam steht, es bringt einen anderen Rasa, den Bhakti-Rasa, in diese Welt. Bhagavatam bringt es zu uns. So, Hare Krishna. Damit möchte ich enden. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Vorlesung Ermutigung ziehen konntet und vor allen Dingen auch einen intensiven Wünsche, Fortschritt zu machen in eurem spirituellen Leben. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ja. Intensiver Wunsch. Richtig. Es heißt so schön, dass es gibt zwei Arten, wie wir uns einem spirituellen Meister dienen können, erwenden können. Den Bhogya Darshan, das wir genießen möchten durch ihn, oder unser, und den Sevya Darshan, das wir dienen möchten. Dieses spirituelle. Wir müssen, es ist wichtig, dass wir die richtige Haltung mit uns bringen. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur beschreibt sehr schön in seinen Vorlesung, sehr, sehr nice. Er sagt, Krishna ist allanziehend. Auf wen wirkt Krishna allanziehend? Und dann macht er den Punkt, Krishna ist wie ein Magnet. Auf wen wirkt ein Magnet anziehend? Nicht auf Holz. Holz ist nicht angezogen von einem Magnet. So, wir, um angezogen, sagen wir mal, ein Magnet wirkt anziehend auf Eisen. Aber das Eisen darf nicht bedeckt sein von Rost, sondern muss frei sein. Dann wird es sehr, sehr nice angezogen. So ist es auch im Krishna-Bewusstsein, Gauri Romani. Wenn du Eisen bist, welches nicht bedeckt ist von Rost, dann wirst du sofort angezogen zu Krishna. Aber wenn man so bedeckt ist von den niederen Erscheinungsweisen, dann ist es sehr schwierig angezogen zu sein von Krishna. In der Gemeinschaft mit einer großen Seele können wir wird dieser Rost entfernt und unsere Anziehung zu Krishna wird freigelegt, weil wir in der Gemeinschaft von einer großen Seele hören über hingebungsvollen Dienst und über Krishna und so weiter und so fort. Und da kann dann in dieser Gemeinschaft in uns ein Wunsch aufkommen. Ich möchte auch so werden. Nee, du musst einfach nur hören. Hören. Durch dieses Hören über Krishna wird die Anziehung in uns geboren. Und der ganze Vorgang im Krishna-Bewusstsein beruht auf diesem Prinzip, dass wir hören. Wenn wir dann nicht manchmal... Es ist so, wenn wir hören und diese Anziehung nicht geboren wird, dann müssen wir Service machen. Und durch diesen Service werden wir wieder ein bisschen Fortschritte machen, sodass wir wieder hören können. Aber letztendlich ist das Hören über Krishna die einzige Medizin für uns in unserem Leben. Dadurch, dass die Bodhis einfach angefangen haben, über Krishna zu hören, haben sie ihr materielles Leben aufgegeben. Man merkt es manchmal, wenn man über Krishna hört oder wenn man von einem Sadhu hört, plötzlich entsteht etwas im Herzen. Habt ihr es nicht schon mal gemerkt? Nicht? Plötzlich ist diese Anziehung dann da. Fast eine Kraft, die man vorher nicht gehabt hatte. Kennt ihr diese? diese Sache. Ja? Plötzlich ist diese Kraft da, sich vom Maya zu trennen. Das ist die Segnung des Sadhus. Dass man Vorträge geht, dass man hört und so weiter. Ja. Gelehrsamkeit. Durch viel hören. Ja. Diese Katha Upanishad hat nicht gesprochen über das Srimad Bhagavatam in diesem Vers. So wird das erklärt. Dieser Vers in der Katha Upanishad bezieht sich nicht auf das Hören über Krishna. Aber das Hören über Krishna hat diese unglaubliche spirituelle Kraft, dass der Bhagavatam wird gesagt, dass der Strudel der materiellen Erscheinungsweisen im Herz, Gunormi Chakram, wird das gesagt. Gunas, Gunormi Chakram, dieser Strudel, kommt zum Erliegen, wenn man über Krishna hört. Auch im zweiten Kanto, zweiten Kapitel des ersten Kantos heißt es, Shrinvantas Vakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Kristyantas Tosh Abadrani, diese unglücksverheißenden Bedeckungen, diese Abadranis, werden einfach entfernt, indem man über Krishna hört, weil Krishna einem hilft dabei. Ja. Krishna ist so barmherzig, dass wenn jemand nur anfängt, ein bisschen über ihn zu hören, ein bisschen seinen heiligen Namen zu hören, diese Bedeckung einfach weggehen. Das ist das Besondere an Krishna. Die Acharyas sagen deswegen, wenn nichts mehr hilft, wenn man wirklich merkt, man ist total bedeckt, soll man in die Gemeinschaft von reinen Gottgeweihten gehen und einfach nur hören, einfach nur da sitzen. Und nach einer gewissen Zeit kommt schon was. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hatte einen Schüler, der hatte einen flotten Otto, eine schwere Ruheerkrankung, wo er alles verlor, alle Speise verlor. Nicht diejenigen, die in Indien waren, die haben sowas gemerkt. Aber wenn das über Monate geht, wird es wirklich schwierig. Dann kommt der ganze Schleim von den Darmwänden runter, den Wunden und dann gerissen und schließlich kommt Blut heraus. Und der war schon spindeldürr und so hat ihn dann kam er dann letztes Mal zu einem Arzt und der Arzt hat gesagt, er muss Ghee essen. Und Ghee ist das Schlimmste, wenn man dünn hat. Das ist das Schlimmste. Also gar nicht, bloß kein Ghee essen. Aber in seinem Fall war es so, dass der Ghee, die Darmschleimwände oder die Darmwände, dass da eine kleine Schicht entstand. Und dadurch, dass die Schicht entstand, also es blieb was hängen sozusagen, konnte wieder die Darmflora aufgebaut worden werden und dann hat es wieder normal funktioniert. So ist es auch mit dem Hören über Krishna. Auch wenn man nichts hört, das habe ich im Rig Veda steht das drin, dass, wenn man einfach nur chantet und einfach mehr chantet, versucht zu machen, irgendwann bleibt was hängen und das wird aufgebaut. Aber die meisten von uns, ich habe eine Schülerin, die also nicht chantet, die chantete immer so ein bisschen und dann nimmt sie sich vor, wieder so richtig voll zu chanten und dann merkt sie, es ist noch nicht sofort der Wohlgeschmack da und dann hört sie wieder auf. Das ist nicht gut. Man muss weitermachen, weiter aufbauen, aufbauen, aufbauen und dann kommt es irgendwann mal durch, wie ein Patient. Nicht? So ist es wichtig, auch wenn man eine Chantreform macht, einfach nur hören, einfach nur aufbauen, aufbauen und es ist plötzlich wieder da. Sehr wichtig, einen abschließenden Punkt, den ich machen möchte, weil es schon Viertel nach neun ist und ihr bestimmt noch einen Tag mit vielen Aktivitäten vor euch. Oder Eschi, wir können noch ein paar fragen. Ist noch jemand, hat noch jemand Fragen von euch? Simon. Ja. Das ist das Gleiche. Krishna nimmt sich der Sache an. Benutzt dein Karma, wenn du ernsthaft bist, um dir damit etwas zu dir zu helfen, Loslösung zu entwickeln. Wie zum Beispiel Krankheit kann manchmal von Krishna genutzt werden. Man macht unglaublich spirituellen Fortschritt. Viele Devotees haben gesagt, wenn sie krank waren, dass das ihre erleuchtetsten Tage waren in ihrem spirituellen Dasein. Da hat Krishna wirklich das Karma eingesetzt und genutzt. So ist es auch so, dass manche Devotees durch den Grihastha Ashram gehen und wirklich transzendentale Erkenntnisse oder Verwirklichung machen. Nicht? Das ist also durchaus möglich. Mukunda. So, die anderen machen so. Ja, die Beziehung der Schüler zu den spirituellen Meistern in der heutigen ISKCON, diese Frage wird erhoben, oder dieser Punkt wird angerissen von Mukunda. Ich habe mit verschiedenen meiner Gottbrüdern darüber gesprochen, und ich habe viele verschiedene Antworten gehört, aber eigentlich habe ich immer wieder rausgehört, wenn die Schüler eine Beziehung zu ihrem spirituellen Meister suchen, können sie den finden. Zum Beispiel, ich habe mit Gurus gesprochen, die sehr viele Schüler haben und die sagen, ich unterweise meine Schüler in meinen Vorlesungen. Sagen, mit solchen Gurus habe ich gesprochen, andere Gurus, sie sind der Meinung, sie nehmen lieber nicht so viele Schüler an und sie kümmern sich mehr persönlich um die Schüler. Nicht, das ist das Gleiche. Auf eine andere Art und Weise. Nämlich die Zugänglichkeit wird einmal durch dieses Tor und einmal durch ein anderes Tor geschaffen. Und wir zum Beispiel mit Prabhupada haben wir kaum Kontakt gehabt. Ihr müsst mal, in der heutigen ISKCON ist es so, dass der Kontakt mit den spirituellen Meistern viel häufiger ist als in der damaligen ISKCON, als in der ISKCON von der ersten Generation. Nicht? Aber trotzdem, was man halt lernen muss, ist die Beziehung zum spirituellen Meister auf einer Ebene der Vani zu haben. Wie Prabhupada das sagt, er fühlt sich nie getrennt von seinem spirituellen Meister. Zu der Zeit, Prabhupada war also 1936 im Januar. Und Prabhupada hat von 36 bis 77 keine Gemeinde, keine solche
physische Gemeinschaft kann. Ich glaube, diese Beziehung mit dem spirituellen Meister ist eine, die sehr, die unbedingt auf der spirituellen Ebene, auf der Vani-Ebene geschehen muss. Auch wenn auch die spirituellen Meister, die sagen wir mal, nicht so viele Schüler haben, auch bei denen müssen die Schüler es lernen, auf dieser Vani-Ebene Gemeinschaft zu pflegen. Gut. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen und dann aufhören. Wenn ihr noch Fragen habt, können wir sehen, könnt ihr euch die noch aufbewahren. Eine Sache, die sehr wichtig ist für unsere Bewegung, glaube ich, in der Zukunft, um einen höheren Geschmack in den Mitgliedern zu tun, ist, dass die Devotees miteinander lernen, zusammenzuarbeiten. Durch diese Zusammenarbeit und durch dieses Zusammensein kann eine unglaubliche spirituelle Kraft erzeugt werden. Es gibt ein fantastisches Beispiel hieraus. Es gab einmal einen König, der ließ ein riesiges Festmahl richten. Es war wirklich ein großes Festmahl. Und dann lud er seine Armee ein. Sie sollten essen. Und er sagte, ihr könnt aber nur essen, indem ihr die Arme nicht krümmt. Dann haben die versucht zu essen. Es ging nicht. Sind sie verdammt nochmal aufgestanden. Mist, jetzt essen wir woanders selber ein paar Früchte. Dann hat er seine Diener gerufen und gesagt, das Festmahl ist für euch gerichtet. Die Armee hat nichts gegessen. Ihr könnt essen, aber auch ihr dürft die Arme nicht krümmen.
To bend your arm.
Ja. Und dann kamen die Diener, kamen auf die Idee. Der eine gab dem anderen Fassade und der andere gab dem anderen. Versteht ihr? Guter Punkt, ne? So, durch Gemeinschaft sind Dinge möglich, die ohne Gemeinschaft nicht möglich sind. Die alleine nicht möglich sind. Das müssen wir noch mehr lernen in unserer Bewegung. Ne? Zusammenarbeiten. Wie finde ich die Geschichte? Die hat, ne? Das ist eine gute Ehegeschichte. Da kann man gut in der Ehe, kann man zu seiner Frau predigen oder zu seinem Ehemann. Ne? Solche Übungen sind sehr gut, solche Punkte. Sind mir auch eingefallen als Illustration für diesen Punkt. Ja. Gut, das ist, wenn wir das lernen können in unserer Gemeinschaft von Devotees, dann werden wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen großen höheren Geschmack bekommen. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Hoffentlich habe ich nicht zu intensiv gepredigt. Ich habe so ein bisschen, seid fröhlich. Aber wir müssen nachdenklich sein. Das ist gut, sich darüber Gedanken zu machen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.